Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Levent Aktoprak. Guten Morgen. Willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Heute mit folgenden Themen. Wie der IS im Netz manipuliert, ein Aussteiger berichtet. Die islamistische Terrororganisation instrumentalisiert den Islam und verbreitet über soziale Medien professionell religiöse Botschaften und weiß, welche Wirkung ihre Propaganda bei jungen Leuten hat. Der Mutter Jesu den Kopf abgesägt. Die Holzskulptur Gebärende Maria, ausgestellt im Linzer Mariendom, hat schon für einige Diskussionen gesorgt. Jetzt hat jemand das Kunstobjekt enthauptet. Die Linzer sind empört. Und wenn Indika durch den russischen Schnee stapft. In einem Computerspiel ist Indika die Heldin. Sie ist eine Ordensschwester in einem orthodox-christlichen Kloster. Das russische Studio Odd Matter hat das gesellschafts- und religionskritische Spiel entwickelt. In verschiedenen Sprachen werben im Netz und in sozialen Medien islamistische Terrororganisationen. Besonders der IS, Islamischer Staat, versteht es, professionelle religiöse Propaganda auf allen Kanälen zu verbreiten. Bei manchen jungen Menschen, die sich diskriminiert und abgehängt fühlen und nach Orientierung suchen, fallen die IS-Botschaften auf fruchtbaren Boden. Auf diesem Weg versucht die Terrororganisation, Menschen für Anschläge zu rekrutieren. Dabei instrumentalisieren die Extremisten auch den Islam für ihre Zwecke. Wie die IS-Propaganda funktioniert, welche Rolle religiöse Symbole und Überlieferungen spielen, hat mein Kollege Josef Römel recherchiert und darüber auch mit einem IS-Aussteiger gesprochen.
Es ist Frühjahr 2023. Die Polizei ermittelt gegen einen mutmaßlichen Anhänger der Terrororganisation IS. Zu diesem Zeitpunkt lebt der gebürtige Tadschike in Nordrhein-Westfalen. Schon damals sind die Sicherheitsbehörden überzeugt, dass dieser 28-jährige Mann Teil einer Terrorzelle sei. Eine Zelle von mindestens 7 Personen, die Anschläge in Deutschland plane. Deshalb haben die Ermittler das Auto des Mannes verwanzt. Auf diese Weise können sie den Verdächtigen überwachen. Zum Beispiel bestätigen mit dem Fall betraute Kreise einen Vorfall vom 29. Mai 2023. Der IS-Unterstützer habe während einer Autofahrt zunächst den Koran zitiert und dann ein Lied auf Russisch gesungen. Wohl ein Lied, das Anschläge im Namen des IS verherrlicht. Zitat:
Wir fangen an, in Deutschland zu handeln, aktiv zu werden, uns zu bewegen. Der Schwung beginnt in Deutschland.
Im Sommer 2023 klicken bei dem Mann und 6 weiteren mutmaßlichen Komplizen die Handschellen. Die Männer sollen unter anderem einen Anschlag auf eine Kirmes in Köln geplant haben, zudem auf die Ibn-Rushd-Goethe-Moschee in Berlin, die als liberal gilt. Anschlagsplanungen, mutmaßlich in Abstimmung mit Führungspersonen des afghanischen IS-Ablegers, dem sogenannten ISPK. Demnächst soll das Verfahren vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf starten. Von der Verteidigung heißt es auf Anfrage, die Verdächtigen in Untersuchungshaft hätten wenig Konkretes gemacht. Aber zumindest sind sich die Ermittler nach Informationen des Deutschlandfunks sicher, dass die Verdächtigen in überwachten Chats und Telefonaten immer wieder religiös argumentierten. Demnach gutierten sie das Töten der nichtmuslimischen Ungläubigen und sahen sich auf dem so wörtlich Pfad von Allah. Der Islam werde von solchen Extremisten instrumentalisiert, sagt der Münchner Imam Ahmad Schecke Popal.
Zum Beispiel, dass man sich Juden und Christen niemals als Freunde nehmen darf. Dass Juden die größten Feinde der Muslime sind. Dass Juden nur darauf aus sind, Muslime zu vernichten. Es hat mit der Wahrheit überhaupt nichts zu tun, aber trotzdem wird mit diesen Bildern gearbeitet.
So etwas sagt Popal immer wieder öffentlich, wenn er zum Beispiel auf YouTube Vorträge hält. Deshalb wird er von IS-Unterstützern im Netz bedroht und beschimpft, als Höllenhund, als Verräter, der mit den Ungläubigen zusammenarbeitet. Popal gilt seit Jahren als liberaler Muslim, der sich klar gegen Anhänger islamistischer Strömungen positioniert. Dennoch geriet er zuletzt selbst unter Extremismusverdacht, auch weil er den öffentlichen Dialog mit Islamisten sucht. Er wolle sie vom friedlichen Islam überzeugen, so Popal. Immer wieder ist er ein Ansprechpartner für die Polizei, weil er die muslimische Community in München sehr gut kennt, auch die Radikalisierten.
Ich glaube, die meisten Leute, die auf diesem Weg kommen, suchen Halt. Sie sind sehr ansprechbar für diese Botschaften, suchen eine Moral, suchen Haltung, suchen, was ist richtig und was ist falsch. Und der IS bietet ihnen dieses einfache moralische Konstrukt.
Ein aktuelles Beispiel ist die Messerattacke eines 25-jährigen Afghanen Ende Mai in Mannheim. Videos sollen davon zeugen, dass er während einer islamkritischen Demo einen bekannten Islamkritiker angegriffen hat. Ein Polizist, der zu Hilfe eilte, wurde niedergestochen und verstarb. Ermittler vermuten inzwischen, dass der Tatverdächtige islamistisch motiviert handelte. Terrororganisationen wie der IS schüren Hass. Deutlich wurde das auch 2022 vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf. 5 Männer wurden damals zu mehrjährigen Freiheitsstrafen verurteilt. Sie hatten ein Attentat auf einen Islamkritiker in NRW geplant. Sie trafen sich in Chatforen und radikalisierten sich gegenseitig. Einer der Verurteilten entwickelte eine App, in der IS-Gedankengut weiterverbreitet wurde. Im Urteil stellte das Gericht fest, Zitat:
So wird in der App in dem Kapitel über Glaubensbekenntnisse dazu aufgefordert, alles zu hassen, was außer Allah angebetet wird. Gleiches gilt für die Legitimierung des Tötens und Ausraubens von Sündern, zu denen nach dem Inhalt der App andere muslimische Strömungen sowie Christen zählen.
Während der Entwicklung der App konsultierte der Entwickler eine hochrangige IS-Führungsperson in Afghanistan, mit der er und seine Komplizen regelmäßig in Verbindung standen. Und das ist kein Einzelfall. IS-Führungspersonen, einschließlich solcher in Syrien, nutzen Chat-Kommunikation, um Verbindungen zu Gleichgesinnten in Europa herzustellen und sie zur Planung von Anschlägen zu motivieren. Besonders intensiv engagiert sich bei der Rekrutierung ein Ableger des IS namens ISPK, Islamischer Staat Provinz Khorasan. Dieser Ableger beansprucht die historische Region Khorasan über mehrere zentralasiatische Staaten hinweg für sich und hat seine Zentrale in Afghanistan etabliert. Der ISPK soll auch für den Anschlag auf eine Konzerthalle bei Moskau im März verantwortlich sein, bei dem mehr als 140 Menschen ums Leben kamen. Mit eigenen Apps und Videos erreicht der ISPK seine Anhänger in Europa. Herzstück ist die monatlich erscheinende englischsprachige Zeitschrift Voice of Khorasan. In einer Ausgabe wurde zum Beispiel die liberale Ibn Rushd Goethe-Moschee in Berlin als Ort der Teufelsanbetung bezeichnet. Auch finden sich immer wieder Aufforderungen, an den IS Geld zu spenden. Denn, so die Botschaft, Spenden sei religiöse Pflicht. In der Mai-Ausgabe heißt es zum Beispiel, Zitat:
Geben Sie Almosen. Allahs Hand ist voll.
Dazu findet sich ein QR-Code, der zu einem Konto der Kryptowährung Monero führt. Dass diese religiös angehauchte IS-Propaganda verfängt, kann ein deutschsprachiger IS-Aussteiger aus Europa im Interview bestätigen. Der Deutschlandfunk trifft ihn in einer europäischen Stadt. Der Aussteiger möchte anonym bleiben, denn er wird immer wieder von Extremisten bedroht. Als Jugendlicher hätten ihn vor allem die mächtigen IS-Symbole beeindruckt, die schwarze Flagge des IS mit der Schahada, also dem islamischen Glaubensbekenntnis, und dazu das Siegel des Propheten, eine Art Unterschrift, die der Prophet Mohammed auf Briefe und wichtige Dokumente setzte. Dazu beschäftigte den Aussteiger eine Überlieferung des Propheten, ein Hadith, der mit der zentralasiatischen Region Khorasan zusammenhängt. Jene Region also, die der ISPK für sich beansprucht. Der Hadith prophezeit einen Endzeitkampf, einen globalen Sieg der Islamisten.
Die sagen ja auch oft diesen Hadith, dass die schwarzen Flaggen von Khorasan kommen werden und man sich denen anschließen soll, auch wenn man dorthin kriechen muss oder auf dem Weg dorthin stirbt.
Erzählt der Aussteiger. Zum Schutz haben wir seine Stimme verfremdet. Er berichtet, dass er vom Märtyrertod träumte. Seine Eltern waren für ihn Ungläubige, weil sie ihm widersprachen. Doch er schaffte vor ein paar Jahren den Absprung. Auch weil ein enger Verwandter, selbst Muslim, auf ihn einwirkte und ihn zu einem Imam schickte, der ihm die friedliche Seite des Islams zeigte. Nach 2 Monaten habe er zunehmend am IS gezweifelt, sagt er heute. Er habe sich gefragt:
Hat das überhaupt gestimmt, was ich jetzt 2 Jahre lang fast angehört habe? Und die ganze Scheiße, die mir mitgegeben wurde? Und dass meine Eltern tatsächlich Ungläubige sind, wie sie das behaupten, nur weil sie den IS nicht akzeptieren und den IS verteufeln?
Inzwischen arbeitet der Aussteiger in der Prävention. Er will verhindern, dass Jugendliche den gleichen Weg gehen wie er. Er warnt davor, dass der IS die aktuellen Kriege, zum Beispiel in der Ukraine oder auch in Gaza, für seine Propaganda missbraucht und seine Anhänger über Plattformen wie TikTok aufheizt. Das sieht auch der Pädagoge Thomas Mücke so.
Die große Gefahr ist ja zurzeit der Nahostkonflikt, weil er ein emotionales Mobilisierungsthema ist und da er so dargestellt wird, dass er ein Zeichen dafür ist, dass Muslime weltweit verfolgt und unterdrückt werden.
Thomas Mücke ist Geschäftsführer der Nichtregierungsorganisation Violence Prevention Network. Diese kümmert sich in mehreren Bundesländern im staatlichen Auftrag um ausstiegswillige IS-Anhänger. So gehörten zum Team neben Psychologen und Pädagogen auch Islamwissenschaftler. Es gehe darum, mit den Radikalisierten ins Gespräch zu kommen, ihren Weg in den Extremismus zu ergründen, so Mücke. Zum Einsatz kämen auch religiöse Texte, die zum friedlichen Miteinander von Muslimen und Nichtmuslimen aufforderten.
Ich habe schon Menschen erlebt in der Arbeit, die gesagt haben, für mich war es selbstverständlich, Juden zu hassen. Und ich habe Juden für alles in der Welt, was schlecht ist, verantwortlich gemacht. In der Arbeit ist es auch sehr wichtig, solche Leute, solche jungen Menschen, die so gedacht haben, auch mit anderen Jugendlichen ins Gespräch zu bringen, damit sie aufzeigen können, wie war mein Denken vorher, warum habe ich Menschen gehasst und warum tue ich das heute nicht mehr.
Diese Deradikalisierungsarbeit ist entscheidend, um die Wirkung der IS-Propaganda erfolgreich zu bekämpfen.
Wie die Terrororganisation Islamischer Staat den Islam instrumentalisiert und in den sozialen Medien für ihre Ziele wirbt, ein Beitrag von Josef Römel. Die Skulpturgebärende Maria von der Performance- und Sprachkünstlerin Esther Strauß sorgte von Anfang an für Diskussionen. Der Künstlerin ging es aber vor allem darum, die Madonna nicht christlich verklärt darzustellen. Die Skulptur zeigt die Madonna halt bei der Geburt von Jesus. Das war wohl zu anstößig. Vor kurzem wurde das Kunstwerk im Linzer Mariendom brutal attackiert. Genauer gesagt, jemand hat der Figur den Kopf abgesägt. In Linz ist man über diese Kunstfeindlichkeit empört. Und die Künstlerin Esther Strauß selbst ist über diese möglicherweise religiös motivierte Tat erschüttert. Mehr dazu von Wolfgang Wichtel.
Es geschah am helllichten Vormittag in einer Seitenkapelle des Linzer Doms. Einer oder mehrere Täter köpften die dort ausgestellte Figur der heiligen Maria. Eine ganz besondere und besonders andere Marienfigur, sitzend, gebärend, Jesusköpfchen schon leicht sichtbar, eine Maria aus Holz, nicht sehr groß. Seit ein paar Tagen schon fehlt der Kopf, auch der Heiligenschein, abgesägt, mitgenommen, verschwunden, bis jetzt. Die Künstlerin Esther Strauß sichtlich bewegt im Gespräch mit der ORF-Redaktion Orientierung.
Also die Skulptur ist nicht nur zerstört worden oder attackiert worden, sondern es ist der Kopf abgeschlagen worden, es ist ja das Gesicht geraubt worden.
Die geköpfte Maria bleibt ausgestellt, jetzt geschützt durch 2 verschlossene Glastüren, wie geplant, vorübergehend gezeigt als Kunstobjekt zum 100. Jubiläum des Linzer Doms, in einem Teil der Kirche, der schon lange nicht mehr für religiöse Zwecke genutzt wird. Es geht um zeitgemäße Darstellungen der Mutter Gottes, um Kunst und Diskurs mit Gläubigen, mit anderen. Sehr verstörend und verbal sehr aggressiv. Die Notizen im Gästebuch des Doms, schon bevor die Linzer Maria geköpft wurde, sagt Martina Resch, Theologin, die Kunstaktion mitorganisiert hat. Die gebärende Maria, für viele offenbar eine Zumutung.
Das völlig Neue daran ist, dass Maria noch nie als gebärende Maria dargestellt wurde. Und das war der Punkt, glaube ich, für die Künstlerin zu sagen, aber was ist mit der Geburt Das ist passiert, das ist ein Faktum und warum wird es nie gezeigt?
Ein Shitstorm hat den Hass mit angestachelt, vielleicht die Täter erst auf die Idee gebracht. Ein bekannter Verschwörungstheoretiker, Impfgegner und Rechtsfundamentalist feiert die Täter als Helden von Linz. Auf der Telegram-Plattform Katholischer Widerstand ist ein angebliches Bekennerschreiben aufgetaucht. Die Polizei ermittelt. Eine kleine, aber lautstarke Minderheit möchte Maria nur so sehen, wie Maria immer gezeigt wurde. In Oberösterreich, aber nicht nur da. Traditionell gefällig. So die Theologin Martina Resch.
Durch die Bank sind es die männlichen Blicke, die eben diese Mariendarstellungen hervorgebracht haben. Demütig, fromm, gehorsam, untertänig, die natürlich eine Auswirkung auf das ganz konkrete Frauenleben hier in Linz und in Oberösterreich gezeitigt hat.
Esther Strauß, die Künstlerin, hat ein Tabu gebrochen. Ihr Ansatz natürlich feministisch. Eine Einmischung in die Frauenbilder der Kirche, sagt sie. Und sie sagt auch, ich bin in Tirol aufgewachsen. Ich habe als Jugendliche erlebt, wie die Kirche sich einmischt, auch in die Rechte der Frauen über ihren eigenen Körper.
Die Botschaft, die für mich da drinnen steckt in dem Angriff, ist, dass wenn Frauen und in dem Fall diese Frau auf einer Art gezeigt wird, wie es manchen Menschen nicht recht ist, dass es dann in irgendeiner Art und Weise gerechtfertigt sei, da mit großer körperlicher Gewalt zu agieren. Und ja, ich glaube, das ist etwas, gegen das man sich ganz entschieden zur Wehr setzen muss.
Zur Wehr setzen, das heißt, Maria bleibt. Diesen oberösterreichischen Kulturkampf wollen sie durchkämpfen. Auch der Linzer Bischofsvikar Johann Hintermeier klingt da sehr eindeutig.
Wo Argumente fehlen, greift man zu Gewalt. Das kann ich nur verurteilen.
Ein Beitrag von Wolfgang Wichtel. Es gibt inzwischen immer mehr Videospiele, wo Frauen die Protagonistinnen sind. Aber dass die Heldin eine russisch-orthodoxe Nonne ist, die im Kloster lebt, die sich nicht so recht anpassen will und von den anderen Klosterschwestern gemieden wird, ist dagegen ungewöhnlich. Ein in diesem Sommer erschienenes Videospiel erzählt die Geschichte der Nonne Indika. Es spielt im späten Zarenreich und die Welt fühlt sich an wie ein Dostojewski-Roman. Hinter dem Spiel steckt Otmeta, ein russisches Entwicklungsstudio, das inzwischen aus dem Ausland arbeitet. Die Spielemacher halten sich mit Kritik an der russisch-orthodoxen Kirche nicht zurück. Vor dem Hintergrund, dass die russisch-orthodoxe Kirche den Angriffskrieg gegen die Ukraine unterstützt, hat das Spiel durchaus etwas Brisantes. Benedikt Schulz hat mit dem Chefentwickler von Otmeta gesprochen.
Eine düstere, verschneite Landschaft, nur spärlich von wenigen Laternen erleuchtet, ringsum morsche Holzhütten und verwitterte Mauern. In schwarzer Ordenstracht stapft eine Frau stoisch durch den Schnee. Der Ort, ein fiktives Kloster der russischen orthodoxen Kirche zur Zeit der letzten Zaren, irgendwann in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts. Die Protagonistin dieses Spiels, eine Nonne namens Indika.
The sisters loved Indika. Christian love is known to be patient, merciful and faithful.
Die Schwestern liebten Indika. Christliche Liebe ist bekanntlich geduldig, voller Gnade und voll des Glaubens. Jedoch in einem niederen menschlichen Sinne haben sie Indika nicht wirklich geliebt. Um ehrlich zu sein, ganz und gar nicht geliebt. Viele von ihnen haben sie verabscheut.
Die junge Nonne wird von ihren Mitschwestern gemieden und verachtet. Sie fürchten, dass Indika besessen ist, denn sie hört Stimmen.
Indika, however, was not to blame.
Indika traf jedoch keine Schuld. Wäre da nicht diese Stimme gewesen, die ihr Ideen einimpfte? Ideen, die einer Christin nicht vergeben werden konnten. Dann wäre sie eine tugendhafte und nun ja durchschnittliche Nonne gewesen. Indikas größter Traum war es, dass diese Stimme sie endlich in Frieden lassen würde, ein für allemal. Doch so sehr sie sich auch anstrengte, sich selbst folterte, die Stimme wurde mit jedem Tag lauter und überzeugender.
Diese Stimme fungiert im Spiel als Erzähler, nimmt aber gleichzeitig die Rolle des Teufels ein und verwickelt die Protagonistin immer wieder in innere Gespräche über die Sünde. Das Spiel lässt bewusst offen, ob hier wirklich der Teufel am Werk ist oder Indika an einer psychischen Erkrankung leidet. Eine Nonne als Protagonistin, die Welt der russischen Orthodoxie als Folie, vor der die Handlung sich abspielt. Kein gewöhnliches Setting für ein Videospiel.
Für mich hat sich das ganz natürlich ergeben. Ich bin in einer sehr religiösen Familie aufgewachsen. Bin regelmäßig in die Kirche gegangen. Zweimal die Woche habe ich Kommunionempfang und all das.
Dmitri Svetlov ist Chef und kreativer Kopf von Oddmeter, dem Studio hinter Indica. Aufgewachsen ist er in Moskau.
Wir haben Pilgerreisen gemacht mit meiner Mutter in ein Kloster, wo wir für einige Wochen gelebt haben. Alles, was du da siehst, basiert auf meiner persönlichen Erfahrung. Irgendwann, vielleicht mit 15 oder 16 Jahren, wurde mir klar, dass ich kein Christ mehr sein will. Ich wurde zum Atheisten.
Doch den Atheisten Svetlov hat die orthodoxe Kirche nie losgelassen. Und, dass in einer Geschichte, die in Russland spielt, die russische orthodoxe Kirche im Hintergrund immer mitschwingt, ist ganz natürlich, sagt Svetlov.
I don't think that Russian Orthodox really influence Russians a lot right now.
Ich glaube gar nicht mal, dass diese Kirche viele Menschen direkt beeinflusst, sondern eher indirekt. Die ganze russische Kultur basiert auf der Orthodoxie. Du musst nur irgendein russisches Märchen zur Hand nehmen. Du wirst garantiert einen orthodoxen Priester darin finden. Du wirst, was weiß ich, kleine Dämonen oder andere Motive aus der russischen orthodoxen Kultur finden. Zahllose Sprichwörter basieren auf dieser Kultur.
Indica hasste diese endlosen Gebete, die so oft wiederholt wurden, dass sie ihre ursprüngliche Bedeutung irgendwann verloren.
Indica kann im Spiel Kerzen vor Ikonen anzünden und vor der Ikone das Kreuzzeichen machen. Dafür bekommt die Spielerin oder der Spieler Punkte, eine Art Spiritualitätskonto. Das einem jedoch, in voller Absicht der Entwickler, gar nichts nutzt. Für die Spielmechanik ist es irrelevant. Beten fühlt sich gut an, nutzen tut es nichts. Wer will, kann darin eine tiefere Wahrheit sehen.
For the sake of the prayers of all the saints, Lord Jesus Christ, our God, have mercy on us.
Die Welt der russischen Orthodoxie in Indica ist düster, in schneegraues, diesiges Licht gehüllt. Die orthodoxe Kirche, wie sie hier erscheint, ist rigide, furchteinflößend, fast schon feindselig. Es ist naheliegend, darin einen Kommentar zu erkennen an der bedingungslosen Unterstützung der Kirche bzw. deren Führung in Moskau des Kriegs in der Ukraine. Doch die Arbeit in Indica begann bereits einige Jahre vor Beginn der russischen Großinvasion. Und der moralische Bankrott des Moskauer Patriarchats habe noch viel früher begonnen, sagt Dmitri Svetlov.
Ich finde das seltsam zu sagen, dass der russische Angriffskrieg die russische orthodoxe Kirche verändert habe. Das stimmt einfach nicht. Einen derart großen Laden kann man nicht von einem auf den anderen Tag verändern. Für mich war das die logische Fortsetzung von dem, was lange vorher bereits begonnen hat. Und dass Patriarch Kirill diesen Krieg unterstützt, hat mich absolut nicht überrascht. Kirill hat bereits vor dem Krieg eine schlechte Reputation unter vielen Russen. Viele sehen in ihm fast so etwas wie einen Verräter der Christen.
Mit Aussagen wie diesen macht man sich in Russland keine Freunde. Ursprünglich in Moskau beheimatet, hat das Team von Oddmeter seine Heimat Russland inzwischen verlassen. Erst Richtung Kasachstan, inzwischen ist das Studio nach Barcelona umgezogen. Ein Spiel, das die russische orthodoxe Kirche in einem düsteren Licht zeichnet. Ein Entwickler, der sich in der Öffentlichkeit mit kritischen Aussagen nicht zurückhält. Wie reagieren Menschen in Russland auf Indica?
Ich habe einige Drohungen erhalten. Einige haben gedroht, mich zu töten, einige Christen darunter. Aber das Spiel ist in Russland erhältlich. In einigen Medien wurde gefordert, das Spiel zu verbieten. Es gab eine Petition, die das auch gefordert hat. Aber dennoch, man kann es kaufen.
Aber du lachst über all das.
Was soll ich sonst tun? Ich bin es einfach leid. Mehr als 2 Jahre dauert dieser Wahnsinn schon. Ich bin es leid zu weinen. Es ist Zeit zu lachen.
Mit diesem Beitrag von Benedikt Schulz geht für heute unsere Sendung zu Ende. Die Redaktion hatte Luisa Mayer und am Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktoprak. Kommen Sie gut durch den Tag. Gleich geht es hier weiter mit der Sendung Marktplatz und meinem Kollegen Armin Himmelrath. Thema Selbststudium, eigenständig Fremdsprachen erlernen.